Cold Case nach 20 Jahren aufgeklärt. Urteile nach eiskaltem Auftragsmord. Vor mehr als 20 Jahren hat eine Frau ihr Leben verloren. Sie wurde erschossen. Lange tappten die Ermittler im Dunkeln, jetzt aber sind Urteile gefallen. Wir sprechen in dieser Folge über die kleinteiligen, sehr aufwendigen Ermittlungen in diesem Fall. Und wir sprechen darüber, wie eine Ermittlerin aus der Schweiz involviert war. Außerdem gibt es Urteile. Alles wie man zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo und schreiben können Sie uns natürlich auch. Einfach eine E-Mail an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's rein in den neuen Prozess.
ARD.
Und bei mir ist natürlich MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
Ja, ich habe ja schon angerissen, worum es geht. Hier bei diesem letzten Prozesstag im Landgericht Erfurt. Und ich sag mal so, ich werfe dir einfach mal zu, es geht um einen Auftragsmord.
So ist es. Wir haben vor einem Jahr schon mal darüber berichtet, als der Prozess losging. Schon da habe ich gesagt, naja, das ist wirklich ein Prozess mit offenem Ausgang. Ob das zu einer Verurteilung reicht? Es geht um eine eiskalte Hinrichtung, so ist es mal genannt worden. Eine Frau stirbt im Januar 2004 auf dem Weg zur Arbeit in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung in ihrem Auto. Es war ein VW Beetle. Ich kann mich an die Bilder tatsächlich damals noch erinnern. Also sie stirbt an einem Kopfschuss, deswegen eiskalte Hinrichtung. Die Polizei ermittelt, es wird mal jemand festgenommen, da wird dann wieder freigelassen und dann, ja, dann passiert erstmal nichts mehr.
Die Situation war damals auch so, das war, glaube ich, auf einer abgelegenen Straße und deswegen konnte man das nicht so genau auch zurückführen, ne? In einem kleinen Ort in Ostthüringen, sowas.
Ja, es war ein kleiner Ort, es sind enge Straßen. Es war einfach, die Frau lebte in Trennung von ihrem Ehemann, die lebte schon mit ihrem neuen Partner zusammen. Der ist sozusagen auch Zeuge der Schüsse geworden, aber er hat es gehört. Er hat niemanden beschreiben können. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz aufwendig ermittelt worden damals. Es hat zu nichts geführt, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich frustrierend, auch für Ermittler. Und dann kam 2020, natürlich unbemerkt von der Öffentlichkeit, der Hinweis eines Mithäftlings, eines der jetzigen Angeklagten. Der hat einen ganz entscheidenden Hinweis gegeben. Und dann hat man... Also der Staatsanwalt hat es einen extrem hohen Ermittlungsaufwand genannt, angefangen, den Ehemann, der damals schon im Verdacht stand, weil die Getötete wollte Trennungsunterhalt haben und Zugewinnausgleich und so. Und also man hat angefangen, ich sag's jetzt mal, den zu beschatten. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach und was will man 20 Jahre nach einer Tat jemanden noch beschatten?
Es ging dann auch um Geld. Das war so der Anfangsverdacht, dass der Mann seine ehemalige Frau wollte loswerden, um, das klingt jetzt wirklich salopp, aber dabei ging es um Geld. Ne?
Ich kann es schon vorwegnehmen, in der Anklage stand, er fürchtete seinen wirtschaftlichen Ruin.
Ja, du hast ja schon angedeutet, ein riesiger Ermittlungsaufwand und hören wir mal dazu den Staatsanwalt Rainer Kästner-Hengst.
Es sind ungefähr 70 Zeugen vernommen worden, wir haben 5 Sachverständigengutachten eingeholt. Wir haben über mehrere Jahre verdeckt ermittelt, Telefonüberwachung, Technik verbaut, einschließlich auch Mikrofonen und verdeckte Ermittler und Vertrauenspersonen im Einsatz gehabt. Der Aufwand war extrem, das kann man sagen.
Ermittelt wurde ja gegen mehrere Angeklagte. Erzähl mal, wer war so alles beteiligt und wer war da angeklagt?
4 Männer angeklagt, der Ehemann wegen Mordes, weil der Auftraggeber wird genauso bestraft und behandelt wie der Ausführende. Ein Mitangeklagter, der geschossen haben soll, ich bleib mal noch im Konjunktiv, der mutmaßliche Fluchtwagenfahrer und einer, der Schmiere gestanden hat. Und dann ist ein Jahr lang verhandelt worden und trotzdem war es bis zum Schluss offen. Und warum? Das würde ich jetzt mal, ja, kurz erklären, obwohl kurz eigentlich nicht geht, so spannend ist das alles.
Und da sind wir bei der Ermittlerin aus der Schweiz. Wie das funktioniert hat, das hören wir gleich.
Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat verdeckt ermitteln lassen mit einer Schweizer Polizeibeamtin. Einer Schweizerin deshalb, weil die Frau, also meine Vermutung, die Frau hat nämlich die Legende aufgebaut, sie hat extreme Probleme mit ihrem Ehemann. Und das kann man natürlich von Apolda aus, Deutschland aus, relativ schlecht nachvollziehen, wenn das in der Schweiz passiert. Sie hat extreme Probleme mit ihrem Ehemann und sie hat sich halt mit dem angeklagten Ehemann angefreundet. Sie hat sich in sein Leben geschlichen, sage ich mal. Sie hat sein Vertrauen erwirkt und sie hat ihn tatsächlich dann dazu gebracht, weil sie sehr verzweifelt sei, nicht weiß, wie sie das lösen soll mit ihrem Mann. Sie hat ihn dazu gebracht, dass er ihr gegenüber eingeräumt hat, wie er das Problem gelöst hat, nämlich, dass er seine Frau, dass er jemanden beauftragt hat, seine Frau zu töten. Das ist dieses, ich sage jetzt mal, private Geständnis, hat die Schweizer Polizeibeamtin mitgeschnitten. Das ist also aufgenommen worden. Das war wohl sehr gut verständlich. Und der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall war, darf man sowas verwenden? Das haben die Verteidiger natürlich moniert und haben gesagt, das geht gar nicht. Das ist ja Lug und Trug und das darf man hier nicht verwenden. Dazu hat das Gericht in der Urteilsbegründung gesagt, ja, doch, das darf man verwenden. Und das Gericht hat gesagt, ja, Lug und Trug mögen auch die Gerichte nicht, überhaupt nicht. Und natürlich hat sich diese Schweizer Ermittlerin mit einer Legende beim Angeklagten sozusagen ins Leben geschlichen. Aber wörtlich hat das Gericht gesagt, kriminelle List ist erlaubt, um schwere Verbrechen aufzuklären. Und in diesem Fall, es gibt tatsächlich so ein paar Urteile, wo mal klargestellt wird, wie weit dürfen verdeckte Ermittler gehen. Also die Frau hat nie gefragt, sag mal, hast du nicht deine Frau umbringen lassen, sondern er hat dieses Geständnis ihr gegenüber aus ganz freien Stücken geäußert. Sie hat auch nicht, sie ist nicht in ihn gedrungen, haben die Richter gesagt, und deshalb ist das verwertbar.
Das war ein Baustein von vielen, vielen, die du angesprochen hast. Wie gesagt, 70 Zeugen, Telefonate abgehört. Da würde ich auch nochmal gern drauf gehen, weil du hast auch gesagt, es war ein technischer Ermittlungsaufwand, der dahinter gesteckt hätte. Was war das Technische an dem ganzen Aufklärungsarbeit?
Da kann ich jetzt nur den Staatsanwalt zitieren, der gesagt hat, wir haben viel Technik verbaut. Ich kenne keine Details. Ich weiß nicht, wo was abgehört worden ist.
Aber es wurde was abgehört.
Es wurde offensichtlich was abgehört. Ich vermute, dass das Auto der Schweizer Ermittlerin vielleicht abgehört worden ist. Das wäre jetzt so eine Vermutung von mir. Und wie gesagt, sie hat das ja auch mitgeschnitten, dieses Geständnis von ihm. Das war also nicht nur ihre Aussage, der hat mir gesagt, er hat, sondern das lag sozusagen akustisch vor, dieses Geständnis. Also denke ich, dass es damit viel zu tun hatte.
Ich erwähne es nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. Die Schweizerin, die wurde natürlich nicht in den Gerichtssaal geschickt als Zeugin, sondern wie wurde die dann eigentlich vernommen, in Anführungszeichen?
Zugeschaltet per Video. So. Also man hat sie gehört.
Man hat sie gehört, genau. Mhm. Also sowas ist technisch dann auch möglich und zulässig.
Ja. Also da gibt es ganz strenge Regeln, unter denen verdeckte Ermittler agieren können und aussagen dürfen. Da gibt es ganz viele verschiedene Entscheidungen dazu und das ist natürlich immer in jedem Prozess wird das mit der Verteidigung angegriffen.
Aber da hieß es ja vom Gericht, doch, darf man verwenden. Also, das liegt gegen den Ehemann vor. Wir gehen aber gleich weiter, denn natürlich wurde auch gegen die anderen Angeklagten ermittelt. Logisch. Und da kümmern wir uns gleich um den Schützen, der die Frau am Ende erschossen hat.
Da hat das Gericht dann ganz viele Zeugen gehört aus der damaligen Zeit, die dann nämlich gesagt haben, ja, der hat da schon damit so ein bisschen angegeben, dass der gesagt hat, der will für 30.000 Euro seine Frau umbringen lassen. Am Anfang wollte er das auch nicht. Da wollte er nur das Geld haben. Und das kann ich jetzt wirklich nur so zusammenfassend sagen. Es sind ganz viele Zeugen aus diesem Umfeld gehört worden, die das Gericht auch für glaubhaft gehalten hat, die halt so Details auch vom Tattag dann noch gesagt haben.
Jetzt kennt man das ja vielleicht aus Filmen, dass da irgendjemand engagiert wird, ein Scharfschütze, der da auf dem Dach steht. Sowas natürlich nicht, sondern meine Frage ist, war das denn alles aus dem Bekanntenkreis des Mannes? Also kannten sich die Angeklagten oder war das nicht so?
Ja. Die kannten sich, war Bekanntschaft und damals, und das ist jetzt noch eine neue Facette, wie gesagt, das ist ja alles schon 20 Jahre her. Und damals waren die auch in kriminelle Geschäfte verwickelt, sage ich jetzt mal. Aber der Schütze, da hat das Gericht darauf hingewiesen, dass der seit ganz vielen Jahren ein bürgerliches Leben führt und sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat. Und jetzt hat ihn die alte Geschichte eingeholt.
So, der Mann, der Schmiere gestanden hat, auch der wurde ja verurteilt. Und bei ihm wurde was im Fuß gefunden. Und das hast du auch schon vorher erzählt. Und da dachte ich, oh, das ist ja außergewöhnlich. Wie war es bei dem?
Auch das wieder ein wichtiger Baustein. 7 Schüsse sind abgegeben worden. Wie gesagt, ein Schuss hat die Frau im Kopf getroffen. Daran ist sie gestorben. Und ein Querschläger hat den Schmierensteher am Fuß erwischt und ist im Fuß stecken geblieben. Und da gab es auch Zeugen, die berichtet haben, dass der Angeklagte, dass der also Schmerzen hatte, dass der was im Fuß hatte, aber nicht zum Arzt wollte und dass es da auch Versuche gab, mit völlig ungeeigneten Werkzeugen das Metallteil aus dem Fuß, ich meine in der Badewanne, rauszuholen. Und da hat das Gericht ein MRT machen, oder die Ermittler haben ein MRT in Auftrag gegeben und haben den Fuß des Angeklagten röntgen lassen. Und da ist tatsächlich immer noch ein Stück Metall drin. Und weil der vorher schon mal sich röntgen lassen musste, also Jahre zuvor, da war das Metallteil auch schon drin. Das haben die Ermittler irgendwie ausgegraben, dass es da schon mal eine Röntgenaufnahme gab. Und da hat das Gericht gesagt, also all das, was die Zeugen berichtet haben, nämlich Querschläger, an dem Tattag, an diesem Tag dieser Hinrichtung, hatte der abends was im Fuß. Und dann hat auch jemand gesagt, das war ein Querschläger. Also die Zeugen waren alle glaubhaft sozusagen, die damaligen Umfeldzeugen. Und das kleine Zünglein an der Waage war dann vielleicht noch, dass dieses Metallteil eben tatsächlich jetzt noch im Fuß drin ist und nachweisbar ist im MRT.
Gut, viele haben erzählt, viele Beweise liegen auf dem Tisch und es wird, denke ich, Zeit für die Urteile. Wir haben ja schon angedeutet, in welche Richtung das geht. Deswegen jetzt die Urteile.
Und in dem Fall ist es so, verurteilt worden ist der Ehemann zu lebenslanger Haftstrafe wegen Mordes. Der Schütze, 7 Schüsse sind abgefeuert worden, wegen Mordes zu lebenslanger Haftstrafe.
Der Auftrag zum Mord wird genauso behandelt wie der Mord selber.
Genau. Mhm. Also der Auftraggeber gilt als Mittäter.
Als Mittäter. Und hat dann dementsprechend auch die lebenslange Haftstrafe aufgebrummt bekommen.
Genau.
Lebenslang bedeutet auch das nochmal?
Ich habe jetzt lange nicht nachgeguckt. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, ist bestimmt ein Jahr her, gibt es ja Statistiken drüber. Leute, die lebenslang bekommen, sitzen 18,2 Jahre im Durchschnitt. Das läuft so, wenn ich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werde, dann kann ich halt nach 15 Jahren mal fragen, ob ich auf Bewährung rauskomme. Der mutmaßliche Fluchtwagenfahrer ist freigesprochen worden, das ließ sich nicht nachweisen. Das hatte also nichts mit dem Verwertungsverbot der verdeckten Ermittlungen möglicherweise zu tun. Und der vierte, der Schmierensteher, der hat 5 Jahre und 6 Monate bekommen.
Also lange Gefängnisstrafen für 3 der 4 Angeklagten. Ein Freispruch war aber dabei und da konnten wir mit Verteidiger Juri Goldstein sprechen. Und das hat er nach dem Urteil bzw. nach dem Freispruch für seinen Mandanten gesagt.
Unser Freispruch war aus den tatsächlichen Gründen erfolgt. Die Kammer konnte sich nicht von der Beteiligung meines Mandanten überzeugen, sodass hier völlig zu Recht der Freispruch erfolgt ist.
Ja, sagt Juri Goldstein, der Verteidiger von einem der 4 Angeklagten. Eine schreckliche Tat, trotzdem vor 20 Jahren und ohne Mitleid zu haben mit den Angeklagten. Welchen Eindruck haben die denn auf dich gemacht?
Ich habe die Angeklagten gesehen, als die reingekommen sind am allerersten Tag. Das waren jetzt nicht unbedingt Menschen, also ich hatte das Gefühl, dass das schon, die waren still und zurückhaltend. Zum großen Teil jedenfalls. Und das ist auch mal so ein bisschen angesprochen worden, dass es natürlich eine Last ist, damit zu leben. Und ja.
Aber anscheinend, weil wir auch das Wort mal Mithäftling angesprochen hatten, waren ja mindestens einer auch im Gefängnis zwischendrin.
Ja, ja, der 5 Jahre, 6 Monate bekommen hat, der war zwischendurch, hat er auch noch im Gefängnis gesessen und der Schütze auch. Der Schütze hatte zwischendurch auch, aber eben nur noch, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre nach der Tat und danach dann nicht mehr.
Und von der Frau, die damals, wir sagen auch immer, wir wollen gerne aus der Opferperspektive sagen, waren da auch Angehörige mit dabei?
Ja. Einer. Und das ist der, der sozusagen auf der Seite saß, auf der auch ich saß. Das ist schon schwer. Der hat sich diesen Prozess angetan, um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Das wühlt ja alles ganz schlimm wieder auf und das war dem Mann auch ganz deutlich anzusehen. Ich habe da keine Rache gespürt oder irgendwas oder so. Der wollte einfach Klarheit. Der wollte Gewissheit Und man hat dann erst zum Schluss, so nach dem Urteil, als er sich von seiner Anwältin verabschiedet hat, gemerkt, also kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich an dieses Bild denke, wie das doch alles, wie das alles offensichtlich wieder aufgewühlt hat, was das mit dem Mann gemacht hat, wie angefasst der war, wie, er hatte schon Tränen in den Augen. Es ist 20 Jahre her und er hat dann auch nach dem Urteil gesagt, wir waren tatsächlich immer davon überzeugt, dass der Ehemann da irgendwie dahinter steckt, weil es gab nämlich zuvor auch schon einen Übergriff auf die Frau. Da hat der Ehemann die später Getötete dann mal gewürgt. Und die hatte schon Angst. Die hatte damals schon Angst, dass ihr was passiert. Angst, ins Auto zu steigen und so. Und deswegen ist, ich weiß nicht, das war 3 Uhr, 4 Uhr früh. Und ihr Freund war extra mit aufgestanden, um zu gucken, wie sie ins Auto kommt, weil sie Angst hatte. Und im Auto hat sie sich immer sicher gefühlt. Und als sie im Auto war, deswegen hat er das mitbekommen um die Zeit. Ist ja vielleicht nicht überall so, dass jeder mit dem aufsteht, der schon um 3 los muss. Und als sie im Auto war, da hat sie sich sicher gefühlt. Und da ist sie dann erschossen worden.
Die Urteile sind gefallen. Wir haben über die ausführlichen und intensiven Ermittlungen gesprochen. Aber wir wollen doch nochmal kurz zurückschauen, denn zu den Ermittlungen gehörte auch eine andere Facette. Nämlich, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde, kurze Zeit, und der wurde aber freigelassen. Das hatte auch einen Grund und das wollten wir nicht vorenthalten.
Das gehört zur menschlichen Tragödie und das ist für mich in jeder Hinsicht, gehört das noch dazu. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, da ist ein Verdächtiger festgenommen worden, wo sich dann rausgestellt hat, der ist gar nicht in Haft gekommen, der ist nur vorläufig festgenommen worden, der ist dann wieder freigelassen worden. Aber da ging es natürlich darum, war der das nicht vielleicht doch, weil, Achtung, also wie gesagt, das Ganze ist 20 Jahre her und diese Geschichte ist jetzt nochmal erzählt worden. Die Getötete hatte sich verliebt in einen anderen Mann und er offensichtlich auch in sie, aber er wollte seine Familie damals nicht verlassen. Und nachdem die Frau tot war, sind die Ermittler dann auch zu dem gegangen und dann hatte der Schmauchspuren an den Händen und dann haben die den vorläufig festgenommen. Und das ist, wie gesagt, schon damals gewesen, aber jetzt wird diese Geschichte halt nochmal erzählt. Und diese Schmauchspuren, da hat er dann gesagt, er ist beim Hundesport und da wird mit Schreckschusswaffen gearbeitet. Und diese Schmauchspuren kommen von den Schreckschusswaffen. Und das ist jetzt nochmal, 20 Jahre später, im Gerichtssaal erklärt worden. Es waren zu wenig Schmauchspuren und es gibt ein Gutachten zu den Schmauchspuren, das sagt, in der Tatmunition war Zinn drin. Und in den Schmauchspuren war kein Zinn drin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich von einer Schreckschusspistole ist, ist relativ hoch. Oder es ist erklärbar damit. Und es ist nicht von dieser Tatmunition. Aber das musst du dir mal vorstellen. Du bist unschuldig und wirst festgenommen und hast auch noch Schmauchspuren.
Ganz zum Schluss, was mir noch einfällt, und zwar wurde ja wahrscheinlich eine Sondereinheit für so ein, gibt's ja dann SOKOs bei der Polizei oder die solche Fälle behandeln. Wird dann so eine Sondereinsatzeinheit oder ist das allgemein so eine SOKO für Cold Cases? Wie ist das eigentlich?
Mhm. Also, es gab damals eine SOKO Beetle, damals 2004, weil das Auto halt so hieß. Und inzwischen gibt es ja in Thüringen eine Mordkommission, die sich insbesondere diese ganzen alten Fälle anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, also ich meine, dass die da ganz schön viel mitgemacht haben, auch bei diesem Fall. Es ist in dem Fall jetzt nicht so, dass der entscheidende Hinweis da gefunden wurde, der kam ja ganz woanders her, haben wir ja gesagt. Aber ich meine, dass die das alles koordiniert haben und ganz viele Mitglieder dieser Mordkommission saßen im Übrigen im Urteil auch im Gerichtssaal.
Aus Interesse dann auch natürlich, ne?
Ja, klar. Klar, weil das, glaube ich, schon auch was ganz Entscheidendes ist. Wie weit geht der Einsatz verdeckter Ermittler?
Und das wird natürlich dann auch für die Zukunft interessant, wenn so ein BGH sowas dann entscheidet, ob sowas zulässig ist oder nicht.
Da gibt es schon x Entscheidungen dazu, aber ich sag's ja auch immer, 2 Juristen, 3 Meinungen insofern. Aber wie gesagt, ich kriege ja nie alle Ermittlungen wirklich mit. Das wird ja immer grob zusammengefasst oder man erfährt gar nichts drüber. Aber in dem Fall haben alle Beteiligten, wie gesagt, von einem extrem hohen Aufwand gesprochen.
Der sich dementsprechend jetzt auch im Urteil gelohnt hat, würde ich jetzt einfach mal so bilanzieren. Conny, vielen Dank für die Einblicke aus dem Gerichtssaal und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Vieles drin in diesem Prozess und es wurde vor allem deutlich, wie viel Arbeit in solchen Ermittlungen steckt in so einem Fall und wie vielleicht auch ein bisschen Glück noch dazu gehört. Der Fall geht am Bundesgerichtshof weiter, aber die ersten Urteile sind gefallen. Danke fürs Zuhören und wie immer, alle zwei Wochen montags gibt es von uns eine neue Folge zu hören, überall wo es Podcasts gibt und in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch ganz, ganz viele andere spannende Fälle. Vor allem empfehle ich natürlich die Rubrik True Crime und sage viel Spaß beim Hören.